In der nächsten Stunde hört ihr hier auf Radio Frei den Mitschnitt eines Vortrags von Christian Huberts zum Thema Jugendkultur in digitalen Räumen, Möglichkeiten der Einflussnahme von rechts. Christian Huberts ist Kulturwissenschaftler und Experte für Gaming-Kultur und er hat sich zuletzt auch verstärkt mit dem Thema der extremen Rechten innerhalb der Gaming-Kultur beschäftigt. Seinen Vortrag hielt er Anfang März im Rahmen der Fachtagung Rechte Strategien in Jugendwelten. Zwischendurch hört die Musik von Ost und seinem Album 8-Bit Empire, die bei der einen oder dem anderen bestimmte Erinnerungen an alte Konsolenspiele wachruft. Viel Spaß beim Zuhören!
Es ist auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Hinweis, dass die Gaming-Kultur natürlich ein Riesenfeld ist, sehr vielfältig, sehr viele verschiedene Gruppen, die dort zusammenkommen, die aus sehr vielen unterschiedlichen Interessen spielen. Das heißt, den Blick, den ich jetzt gleich ermögliche, steht immer unter dem Vorzeichen, dass wir es quasi wirklich mit einem kleinen Ausschnitt der Gaming-Kultur zu tun haben, der darüber hinaus eben auch starke Überschneidung hat zu vielen anderen Bereichen, so der breiteren Netzkultur. Das heißt, man kann da immer nicht so ganz beim Gegenstand Games bleiben. Man muss auch immer ein bisschen darüber hinausgehen. Genau, kurz zu mir. Ich bin studierter Kulturwissenschaftler und habe mich als solcher eben spezialisiert auf die Gaming-Kultur, bin in dieser Funktion auch freiberuflich jetzt seit vielen Jahren unterwegs als Experte. Als Kulturjournalist schreibe ich über verschiedenste Themen aus der Gaming-Kultur, zuletzt eben auch vermehrt über das Thema Rechtsextremismus innerhalb der Gaming-Kultur. Bin darüber hinaus auch zum Beispiel Kurator bei dem News-Aggregator PIKT, suche da spannende Texte über Games raus und kommentiere die. Habe auch schon selbst in den vergangenen Jahren in der Spieleentwicklung mitgewirkt, zum Beispiel für die Bildungs-App Konterbunt, die sich ganz explizit mit Stammtischparolen auseinandersetzt, auch rechtsextremen Parolen und wie man denen entgegnen kann. Habe da auch quasi direkt Kontakt dann haben müssen mit Rechtsextremen, weil denen hat die App natürlich nicht so sehr gefallen. Auch die AfD hat da im niedersächsischen Landtag eine kleine Frage gestellt, wie es zu so einer App kommen kann. Genau, und jetzt seit letztem Jahr arbeite ich auch als Projektmanager bei der Stiftung Digitale Spielekultur, die sich eben auch darum bemüht, Spielekultur zu vermitteln in der Gesellschaft und habe mich dort vor allen Dingen mit Erinnerungskultur beschäftigt in verschiedenen Projekten. Genau, soweit zu mir. Zum Vortrag. Ich habe den so aufgebaut, dass ich zunächst erstmal so einen kleinen Blick zurückwerfen möchte und verdeutlichen möchte, dass das, was wir aktuell in der Gaming-Kultur erleben, an Vereinnahmung durch rechte bis rechtsextreme Akteure gar nicht so neu ist, wie man das vielleicht denkt. Also da gibt es Beispiele bis zurück in die 80er, wie diese Kultur genutzt wird, um die Ideologie zu verbreiten. Als nächsten Schritt will ich dann so ein bisschen zeigen, aber wie sich da dennoch die Strategie geändert hat, daher hingegen, wie diese Ideologie eben verbreitet wird, weg von einem sehr expliziten Rechtsextremismus hin zu dem, was so die Vordenker der sogenannten neuen Rechten als Metapolitik bezeichnen, wo eben quasi um die Ecke durch kulturelle Aneignungsprozesse versucht wird, die Ideologie zu verbreiten. Als Beispiel werde ich dann das Spiel Heimat Defender nutzen, was im letzten Jahr veröffentlicht wurde durch den auch vom Verfassungsschutz beobachteten Verein 1%, der viele Projekte fördert aus dem rechten Spektrum und auch seine Finanzierung hauptsächlich von Akteuren von rechts außen erfährt. Das Spiel hat zum Glück kein großes Publikum erfahren, ist aber trotzdem ganz spannend als Gegenstand, weil dort viele Strategien, die aktuell genutzt werden von zum Beispiel der identitären Bewegung, sich ganz gut aufzeigen können. Ich habe da vier Strategien versucht, so rauszudestillieren. Es gibt sicherlich noch mehr und oft überschneiden die sich auch. Aber grob kann man sagen, dass es einmal eben eine kulturelle Aneignung ist von verschiedenen Bereichen und Formen der Jugend- und Popkultur und Netzkultur, die jeweils genutzt wird, um die eigene Ideologie, das eigene Weltbild zu verbreiten. Dann eben eine Inszenierung der Gegenkultur, dass die Akteure versuchen, sich selbst zu positionieren als dem Mainstream entgegengesetzt, als quasi authentischere Alternative zum in Anführungszeichen links versifften Mainstream, der quasi nach deren Aussage versucht, ja, quasi so die Gedanken zu steuern der Menschen hin zu einer eigentlich unauthentischen, diversen Lebensweise. Als dritten Punkt möchte ich einen Blick werfen darauf, wie Humor genutzt wird, wie Humor, Ironie, Doppelbödigkeit genutzt wird, um die Ideologie zu verbreiten, auch sehr erfolgreich, wie über Humor und Ironie eben auch versucht wird, Diskurs zu verhindern, zu verwirren, zu verunmöglichen, eben dadurch, dass man immer wieder den Modus wechselt von ernst gemeinten hin zu nicht ernst gemeinten Aussagen. Genau. Und als letztes, als letzten Strategiebaustein möchte ich noch ein bisschen darauf schauen, wie eben die sogenannte neue Rechte, die identitäre Bewegung bis hin zu ja sehr modernen Terrororganisationen aus dem rechten Spektrum, wie die eben ganz klare Involvement-Angebote zum Mitmachen geben. Dazu auch gleich der Disclaimer, dadurch, dass ich eben viel über digitale Kultur rede und die sehr dynamisch ist, sich sehr schnell sehr viel verändern kann. Es ist gut möglich, dass vieles, über das ich rede, zumindest was jetzt so die konkreten Inhalte angeht, entweder schon veraltet ist oder innerhalb weniger Wochen veraltet sein wird. Aber ich denke, dass zumindest so die Strategien, die ich vorstelle, jetzt schon seit einigen Jahren eine gewisse Stabilität haben und sich eben nicht verändern, sondern nur die konkreten Ausdrucksweisen. Und natürlich kleine Content Warning durch das Thema, mit dem ich mich beschäftige und die Plattform, auf die ich schaue, die Beispiele, auf die ich schaue, zeige ich unter anderem auch verfassungsfeindliche Symbole und Beispiele gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, die dort einfach vorkommt. Ich versuche das aber nicht zu übertreiben, aber ab und zu ist es, glaube ich, auch ganz sinnvoll, mal zu sehen, wie das dann im konkreten Fall aussieht. Genau, wie angesprochen, es ist gar nicht so ein neues Phänomen, dass sich Rechtsextreme im Netz tummeln. Caroline Schwarz hat in ihrem Buch Hasskrieger sehr schön dargestellt, wie eigentlich schon in den 80ern und 90ern rechtsextreme Organisationen in den Vorformen des Internets, dem sogenannten Bulletin Board System, wo man sich noch mit dem Telefon einwählt, unterwegs sind, dort Propaganda teilen, sich dort vernetzen. Und wie sie auch zeigt, anhand von Kommentaren, die dort gemacht wurden, eben auch schon eine ganz klare Strategie für das Netz verfolgen. Schon quasi vor fast 30 Jahren formulieren, dass sie ins Netz rein wollen, dort sich die Geflogenheiten aneignen wollen und dort in einer Art und Weise agieren wollen, die dazu führt, dass im Prinzip, wie sie selbst schreiben, so die lesende Mehrheit Partei für sie ergreift, so als Toleranztrottel sie quasi beschützt vor den Antifas, die dort eigentlich versuchen, die Rechtsextremen aus dem Netz zu vertreiben. Genau, auch Spiele mit rechtsextremem Inhalt sind keine Neuheit. Ich habe einen Spiegelartikel von 1987 gefunden, der quasi schon über das Phänomen der sogenannten Nazi-Ware berichtet. So die prominentesten Beispiele sind der sogenannte Anti-Türken-Test und vor allen Dingen auch der KZ-Manager, der auch wirklich international viel Resonanz erzeugt hat, negative Resonanz. Genau, und schon damals, wie man im Spiegel lesen kann, gab es hier eben auch das große Problem, dass sich diese Spiele quasi über das Bulletin Board System frei verbreiten ließen und die Verbreiter und die Macher sich eben nicht ausfindig machen ließen, weil die anonym auftreten mit eben nicht Klarnamen als Usernamen oder die Spiele auch quasi tarnen als unverfänglich betitelte Programme und schon damals quasi so eine gewisse Hilflosigkeit herrschte, solche Spiele ja rechtlich zu verfolgen und zu verhindern. Es wurde trotzdem versucht, so ein recht bekanntes Beispiel, wo ein Neonazi quasi belangt wurde, auch für die Verbreitung von Propaganda über das Netz, ist das sogenannte Wolfenstein-Urteil, was ich jetzt vor allen Dingen auch deswegen kurz ansprechen möchte, weil es ein sehr zweischneidiges Schwert ist, weil es wiederum gleichzeitig neben der Verhinderung von Verbreitung von rechter Propaganda auch dafür gesorgt hat, dass Computerspiele in Deutschland sich über Jahre lang nicht positiv im Medium Computerspiel zum Rechtsextremismus verhalten konnten. Im Wolfenstein-Urteil wurde, wie gesagt, ein Neonazi verurteilt für die Verbreitung von rechtsextremer Propaganda. Damit dieses Urteil gemacht werden konnte, musste aber eben unter anderem das Spiel Wolfenstein 3D als rechtsextreme Propaganda verstanden werden. Dabei ist es eigentlich ein Spiel, was man eher als antifaschistisch verstehen könnte, so ne, wie man auf dem Bild sieht. Man schießt eher auf die Nazis, als ihnen irgendwie nachzueifern. Und dieses Urteil hat deswegen zu einer gewissen Rechtsunsicherheit gesorgt. So Spielentwickler mussten plötzlich, wenn sie die Zeit des Nationalsozialismus gerade auch in ihrer Symbolik, in ihren Personen darstellen wollten, damit rechnen, dass sie eben pauschal als Propaganda gewertet werden und eben nicht wie Filme, wie zum Beispiel Indiana Jones, die eben auch Hakenkreuze zeigen, unter der Kunstfreiheit oder der Aufklärungsfreiheit eben diese Symbole zeigen können. Das heißt, es gab bis 2019 eigentlich keine Beispiele von Computerspielen, die zum Beispiel antifaschistisch sich positionieren können, weil dazu müssten sie die entsprechenden Symbole zeigen. 2019 wurde diese Regelung endlich geändert, beziehungsweise es wurde Rechtssicherheit geschaffen. Die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle kann mittlerweile im Einzelfall Computerspielen die sogenannte Sozialadäquanz zugestehen, also eben auch eine Verwendung von rechtsextremen Symbolen oder Gesten wie dem Hitlergruß im Kontext von Bildung, von Aufklärung eben gestatten, zulassen. Ein sehr schönes Spiel, was im letzten Jahr erschienen ist, was eben genau profitiert hat von dieser Neuregelung, ist Through the Darkest of Times, in dem man viel lernt über den Machtaufstieg der Nationalsozialisten und eben eine Widerstandsgruppe in Berlin der 30er und 40er Jahre quasi kontrolliert und versucht, eben diesem Regime, so gut es geht, irgendwie entgegenzuwirken. So als ein kleiner Exkurs, einfach auch nur um zu zeigen, wie die gut gemeinten Bemühungen, so Rechtsextreme aus dem Netz zu bekommen, eben auch immer wieder mal negative Effekte zeigen, weil man übers Ziel hinausschießt und plötzlich eben auch Aufklärung verhindert, weil man auch so ein Medium nicht ernst nimmt in dem, was es kann und was es auch kann, was es auch proaktiv leisten kann, um zum Beispiel dem Rechtsextremismus entgegenzutreten. Genau, für Rechtsaußen ist natürlich diese juristische Verfolgung ihrer Tätigkeiten, ihrer Propaganda zunehmend auch ein Problem gewesen. Auch in der Bevölkerung war die Zustimmung gegenüber ihren Positionen und Aktionen jetzt zunehmend hat sich verschlechtert, wie unter anderem Matthias Quent immer wieder feststellt. Das heißt, es kam so in den letzten 20 bis 30 Jahren langsam auch zu einem Strategiewechsel, wo Neonazis eben nicht mehr offen auftreten, nicht mehr quasi in der Öffentlichkeit durch Gewalt auffallen, durch offensichtliche Propaganda, sondern es zu so einer vordergründigen Distanzierung kommt vom Nationalsozialismus, von bestimmten aufgeladenen Begriffen wie Rasse. Stattdessen redet man dann eben eher über Identitäten oder über Ethnopluralismus, so eine Idee, wo es darum geht, dass eben Kulturen eine bestimmte kulturelle Identität haben und in getrennten Staaten leben sollten. Nicht, weil man rassistisch ist, sondern weil das eben so eine natürliche Art und Weise ist, wie Kultur funktioniert und wie Ethnonationen dann eben funktionieren sollten. Ein Begriff, der da für die neue Rechte insbesondere viel Bedeutung erlangt hat, ist der Begriff der Metapolitik. So ein Begriff, der kommt eigentlich eher so aus der linken politischen Theorie, wurde aber vor einigen Jahren eben von so Vordenkern der neuen Rechten aufgegriffen und ist mittlerweile so ein etwas schwammiger Sammelbegriff für alle möglichen Strategien von rechts außen, die eben so einen Kulturkampf von rechts bezeichnen. Es geht nicht mehr darum, quasi Politik direkt zu beeinflussen, dadurch, dass man Parteien gründet, dadurch, dass man quasi eben gewaltsam versucht, gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen, darüber eine Machtergreifung quasi zu erreichen, sondern stattdessen wird versucht, das kulturelle Umfeld der Gesellschaft zu beeinflussen, zu verändern, dadurch, dass man eher unscheinbar versucht, daran teilzunehmen, an der Gesellschaft, an der Kultur und nur so auf über die zweite Ebene im Nachklapp dann eben seine Ideologie vermittelt. Zum Beispiel eben, dass man Romane schreibt, dass man Filme macht, dass man Theaterstücke, Fernsehsendungen, dass man da irgendwie teilnimmt an dieser Kultur, die beeinflusst und so in der breiten Gesellschaft eben eine größere Bereitschaft dafür schafft, rechtsextreme Ideologie anzunehmen. So wie Patrick Stegemann und Sören Mühlsal in die rechte Mobilmachung schreiben. Es geht darum, durch Unscheinbarkeit zu überzeugen. So unten habe ich ein kleines Bild von dem YouTube-Kanal des rechten Influencers Alex Malenki-Kleine, der dann zum Beispiel eben nicht nur über Ethnopluralismus redet und über Metapolitik, sondern eben auch über seine Honigernte. Also ganz harmlos sich präsentiert als jemand, der halt Bienen hat und Honig erntet und nebenbei dann halt trotzdem ein bisschen plaudert über seine politischen Positionen.
Ihr hört hier auf Radio Frei einen Vortrag von Christian Huberts über Jugendkultur in digitalen Räumen und Möglichkeiten der Einflussnahme von rechts. Nach der Musik geht es weiter mit der Vorstellung verschiedener Strategien der extremen Rechten in digitalen Räumen, am Beispiel des Computerspiels Heimat Defender.
Genau, und wie angekündigt, ein sehr konkretes Beispiel dieser Metapolitik des letzten Jahres ist das Spiel Heimat Defender Rebellion, von einer einzelnen Person entwickelt, die auch quasi Funktionär der Identitären Bewegung in Österreich ist. Die Identitäre Bewegung ist in Deutschland vom Verfassungsschutz eingestuft als gesichert rechtsextrem. In Österreich wird sie meines Wissens nur beobachtet. Finanziert wurde das Spiel von dem Verein 1%, der, wie gesagt, viele rechte Projekte fördert finanziell. Und Heimat Defender wurde auch eben auch stark beworben von diesem Verein, vor allem von dem Vorsitzenden Philipp Stein, der selbst aus der Neonazi-Szene kommt und in Interviews eben sehr klar darauf hinweist, dass es hier darum geht, junge Leute zu erreichen, die denen der Sinn nach Heimatliebe steht, wie er sagt, und ja, und eben auch den Finanzierern von 1% versucht, Computerspiele zu verkaufen als etwas, was eben der nächste große, wichtige strategische Schritt der Strategie der Gegenkultur ist, die neue Rechte verfolgt. Das Spiel selbst ist ein sehr klassisches Jump'n'Run, womit wir zur ersten Strategie kommen, über die ich reden möchte, die kulturelle Aneignung. Heimat Defender ist eben nicht irgendein klar politisches Spiel, ein Strategiespiel, wo wir die Nationalsozialisten zur Weltherrschaft führen oder so, sondern es greift einfach ein sehr populäres Computerspielgenre auf, das Jump'n'Run, und ist dann eher nebenbei noch damit beschäftigt, eben auch die Ideologie der identitären Bewegung zu verbreiten. Also angefangen damit, dass so Köpfe der Bewegung wie Martin Sellner eben die Hauptfiguren sind. Oder dass bestimmte Figuren so aus dem öffentlichen Leben wie Jan Böhmermann, den sehen wir später auch noch, eben plötzlich als Feindbild auftauchen, nur wenig verzerrt, dass man sie eigentlich sofort erkennt. Das heißt, oberflächlich ist das Spiel sehr harmlos. Hintergründig ist es aber sehr gefüllt mit rechten Verschwörungstheorien, mit den typischen Feindbildern, mit Memen und Humorversatzstücken, die eben dort Anwendung finden. Genau, so, ne, nochmal, um die kulturelle Aneignung zu verdeutlichen. Das Spiel selbst, der Macher nennt als einer der Vorbilder zum Beispiel das Spiel Broforce. Es gibt einfach ein sehr großes, breites Genre der Retro-Jump'n'Runs, einfach sehr beliebt ist und jetzt erstmal sehr unbefangen ist mit Politik. Also Broforce hat so eine bisschen überschwängliche pro-amerikanische Haltung, aber die wird auch eher satirisch gebrochen. Aber es geht eben darum, erstmal diese Harmlosigkeit rüberzubringen. Dann orientiert sich das Spiel auch nicht nur eben an so einem Computerspielgenre, sondern auch an einer bestimmten visuellen Ästhetik. Besonders beliebt in den letzten Jahren bei der Identitären Bewegung und anderen rechten Strömungen, die sich so der Jugend zuwenden, ist zum Beispiel die visuelle Ästhetik des sogenannten Synthwave, die sich so an so Bildwelten der 80er orientieren, mit Neonfarben, also Wireframe-Optik und einfach Schriftsätzen, die dann eher an Miami Vice erinnern als an moderne Typografie. Diese Ästhetik ist so beliebt in der neuen Rechten, dass sie quasi zu einem eigenen Genre geworden ist, die Fashwave genannt wird, die dann eben auch schon weitaus weniger sich zurückhält und eben typische rechte Symbolik wie die schwarze Sonne mit einbaut. Überhaupt so Codes, Symbole, die jetzt vielleicht erst auf den zweiten Blick in Zusammenhang gebracht werden mit dem Rechtsextremismus, sind ohnehin sehr beliebt. So nicht nur bei Computerspielen findet eben diese kulturelle Aneignung von Ästhetiken statt. Korrektiv, das Recherche-Kollektiv, hat im letzten Jahr eine sehr schöne, große Recherche gemacht auf Instagram und wie da eben auch so mit der typischen harmlosen Instagram-Foto-Ästhetik versucht wird, bestimmte rechte Inhalte zu vermitteln. Und weil das so versteckt ist, führt das eben auch immer wieder dazu, dass quasi so Akteure der Gesellschaft, die jetzt keine politische Ausrichtung selbst haben, reinfallen auf diese Ästhetik. Das ist jetzt erst vor wenigen Wochen passiert. Zur Heimat Defender gibt es auch einen Comic, der quasi die Vorgeschichte nacherzählt, dieses im Spiel imaginierten Widerstandskampfs gegen den linken Mainstream und die Gedankenkontrolle durch die linken Medien. Dafür wurde extra ein Comic-Verlag gegründet, der sich Hydra Comics nennt, der auch so ein bisschen anspielt auf eine Organisation aus den Marvel Comics namens Hydra, quasi so eine Nachfolgeorganisation der Nationalsozialisten. Das heißt, da berufen sie sich eben auch über kulturelle Anspielungen immer wieder eigentlich auf ihre eigene Ideologie. Und dieser Verlag hat im Comic-Magazin Comic Scene eben so ein kleines Profil bekommen, wo quasi über ihn berichtet wurde. Die haben einfach nicht kapiert, dass da quasi Akteure der identitären Bewegung hinterstehen und mussten sich dann quasi, nachdem das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann distanzieren, haben auf Twitter angekündigt, dass sie das quasi jetzt noch im Nachhinein einordnen werden und wollen, dass jemand einen Hintergrundbericht darüber schreibt, wie eben rechte Akteure versuchen, zum Beispiel auch in die Comic-Szene einzusteigen und dort ihre Ideologie zu verbreiten. Aber es zeigt ihnen ganz schön, wie vorsichtig man sein muss und wie wachsam man halt immer sein muss, weil hinter jedem Gegenstand kann eben dann so eine Ideologie versteckt werden, weil es vordergründig sehr unscheinbar immer stets ist. Natürlich werden nicht nur Ästhetiken und bestimmte konkrete kulturelle Gegenstände angeeignet, sondern auch Plattformen. Ich habe viel auf der Distributionsplattform Steam recherchiert, die vor allen Dingen eigentlich dazu da ist, Computerspiele zu verkaufen. Dafür wird sie auch zum größten Teil benutzt. Steam bietet aber auch einen Community-Bereich, in dem sich Menschen vernetzen können, in dem man Gruppen gründen kann, in dem man kommunizieren kann, gar nicht so unähnlich wie Facebook und andere soziale Medien. Und dort treten Organisationen wie die Identitäre Bewegung natürlich auch auf. So, sie sind da mit relativ kleinen Gruppengrößen vertreten. Allerdings gibt es dann teilweise mehrere Gruppen der Identitären Bewegung und eben dann oft hunderte Gruppen, die zwar nur wenige Mitglieder haben, aber eben doch so eine Ideologie teilen und eben vor allen Dingen für Jugendliche dort problemlos auffindbar sind und dort scheinbar völlig unverbindlich und unideologisch ihr Werbematerial verbreiten und eben auch versuchen, teilzunehmen an so Gaming-Diskursen, auch wenn dabei dann so die Ideologie dann doch immer so ein bisschen deutlicher herauskommt, wenn dann zum Beispiel gefragt wird, welche Videospiele den deutschen Geist verkörpern. Da haben auch 2017 tatsächlich nicht so viele Leute teilgenommen an dieser Diskussion. Genau, und nicht nur werden Plattformen durch zum Beispiel die identitäre Bewegung angeeignet, sondern auch bestimmte Eventformate der Gaming-Kultur, zum Beispiel Game Jams. Also Game Jams sind Veranstaltungen, wo sich SpielentwicklerInnen, aber auch einfach GamerInnen für ein Wochenende zum Beispiel zusammentun, um eigene Computerspiele zu entwickeln, so auf die Schnelle, unter Zeitdruck, so oft sehr schöne kreative Events, wo tolle Spielideen entstehen. Sowas ist auch geplant von den Entwicklern von Heimat Defender, wird morgen starten, also jetzt im kommenden Wochenende wird ein Game Jam, der Heimat Jam, stattfinden, der eben auch vordergründig sich harmlos stellt, in den eigenen Community-Richtlinien für diesen Event eben sich auch ganz klar distanziert und sagt, hier soll kein nationalsozialistischer oder in irgendeiner Form extremistischer Content verteilt werden. So Projekte, die das machen, werden nicht akzeptiert. Gleichzeitig erkennt man auch schon an dieser Ankündigung des Jams, an den Memen, die dort quasi zitiert werden. Zum Beispiel diese Variation von Pepe den Frosch links am Bildschirm, dass er eben dann doch wieder indirekt angespielt wird auf so die Bild- und Code- und Chiffre-Welten der neuen Rechten. Genau, und auch was passiert ist, dass eben auch bestimmte tagesaktuelle Ereignisse aufgegriffen werden durch die neuen Rechte. Gerade Martin Sellner ist auf Telegram immer damit beschäftigt, zu schauen, was passiert so in der Welt, was ist interessant für junge Zielgruppen, für Jugendliche. Es war jetzt zuletzt zum Beispiel so die Ereignisse, die sich zugetragen haben rund um die Aktien des Computerspiel-Einzelhändlers GameStop, der quasi organisiert von einer großen Gruppe von Nutzern des Reddit, Internetportals Reddit, quasi massenhaft gekauft wurde, um einen Hedgefonds oder mehrere Hedgefonds in den Ruin zu treiben. Genau, und Personen wie Martin Sellner docken sich da direkt an, weil für die ist natürlich diese Erzählung von so jungen Leuten, die sich organisieren, um so dem Großkapital eins auszuwischen, eine perfekte Erzählung, um sich da selbst anzudocken. Und das haben sie, dann hat er versucht, eben durch eigenen Kommentar dazu, wo er sich positiv dazu verhält. Überhaupt ist die neue Rechte sehr hinterher, so in der Technologiewelt sich solche Erzählungen anzueignen. Auch wenn es zum Beispiel um Kryptowährungen wie Bitcoin geht, die ja auch ganz massiv auf diese Idee aufbauen, eben sich von staatlicher Kontrolle abzuheben, zu entziehen, dadurch, dass diese Währung eben nicht abhängig ist von irgendwelchen staatlichen Institutionen, von Zentralbanken und deswegen viel genutzt wird, auch von Rechtsextremen. Genau, damit kommen wir zur nächsten Strategie, nämlich der Inszenierung von Gegenkultur. So Heimat Defender Rebellion ist da ein sehr explizites Beispiel, weil es sich eigentlich durch die Bank negativ verhält zu dem, was so als Mainstream, vor allen Dingen als Mainstream-Meinung markiert wird. So hier sehen wir einen Endgegner, Dr. Zoon, der relativ gut erkennbar auf Jan Böhmermann basiert, der eben auch im Rahmen dieses Spiels immer wieder darauf hinweist, dass er die Gebühren der Bürger quasi verschlingt und auch versucht, ihre Gedanken zu kontrollieren. Und das Spiel versteht sich natürlich als Erzählung so des mutigen Kampfes gegen diese Vereinnahmung durch den Mainstream. Erkennt man auch so an den Memen, die aufgegriffen werden, gerade in der neuen Rechten sehr beliebt ist das NPC-Meme. NPCs ist kurz für Non-Player Characters, ist ein Begriff aus der Computerspielwelt, beschreibt Spielfiguren, die nicht von den SpielerInnen gesteuert werden und deswegen in der Regel halt einfach nur blind, Gedanken verloren, ohne eigene Gedanken, ohne eigene Agency, Selbstwirksamkeit, eben in der Gegend rumstehen oder laufen. Und sehr gern wird eben, ja, diese Idee des NPC in Verbindung gebracht mit so Diversity-Gedanken, wo gesagt wird, ja, also wo aus, von Seiten der neuen Rechten so insinuiert wird, diese Diversity-Mainstream-Kultur, die herrscht, die denken halt alle gleich, die sagen, sie wollen Diversity, aber weil sie alle nur an Diversity denken, sind sie im Prinzip alle gleich. Und nur wir, die neue Rechte, sind quasi die, die ein authentisches Denken fordern, weil die sich eben nicht diesem Meinungsdiktat unterlegen. Und diese NPCs tauchen eben auch dann sehr explizit in Heimat Defender auf und auch ganz klar politisch positioniert, sieht man hier links mit den Refugees Welcome Plakaten. Das heißt, da positioniert sich das Spiel gar nicht so unsubtil eben gegen bestimmte politische Ideen eher aus dem linken Spektrum und versucht eben jede Form linken Aktionismus ja als quasi Mainstream und NPC-Dümmlichkeit darzustellen. Genau, natürlich auch bei der Gegenkulturinszenierung spielt dann auch wieder so Ästhetik eine Rolle, ne? Auch diese Fashrave-Ästhetik greift eben auch so Symboliken, Bilder aus der Antike heraus. Man beruft sich eben auch immer wieder so auf die gute alte Zeit, wo die Welt noch in Ordnung war, wo es noch klare Grenzen gab zwischen Kulturen oder vermeintlich klare Grenzen gab zwischen den Kulturen. Und wo eben auch ja zum Widerstand aufgerufen wird, zu einer Gegenposition. Auch das Personal, zum Beispiel identitären Bewegungen, versucht sich eben sehr stark in dieser Art und Weise zu positionieren, so als einerseits so die netten Leute von nebenan, aber eben auch als Leute, die sich nichts sagen lassen von den Mainstream-Journalisten, von der Lügenpresse. Im letzten Jahr hat das YouTube-Format Frontal unterstrich einen Beitrag gesendet über die Frage, inwiefern so Computerspielkultur von Rechtsextremen unterwandert ist, genutzt wird. Und in diesem Rahmen wurde eben auch zum Beispiel Alexander Kleine, genannt Malenki, interviewt und hat da eben auch ganz klar der Interviewerin gesagt, dass es für ihn halt auch kein Problem ist, mit den niedersten Journalisten zu reden. Die Lügenpresse, die möchte uns unterdrücken. Wir sind die Opfer, aber wir sind offen, wir reden mit allen. So, das ist so das Bild, was vermittelt werden soll, wo man leider sagen muss, dass das eben auch leider auch auf offene Ohren teilweise stößt. Im Zuge dieses Berichts des ZDF-Formats gab es viel Gegenwind, eben auch gerade von Menschen, die jetzt nicht unbedingt, klar, so aus dem rechten Spektrum kommen, sondern die sich meist eher als liberal oder libertär verstehen, also einfach ein möglichst breites Meinungsspektrum in der Gesellschaft zugelassen sehen wollen. So ein prominentes Beispiel ist der YouTuber Tim Held mit seinem Kanal KuchenTV, der reagiert hat auf diesen ZDF-Bericht und eben diese Erzählung der neuen Rechten aufgreift, dass sie eben auf einem Meinungsspektrum einfach nur eine Seite sind. Und der Tim Held drückt es dann rhetorisch eben so aus. Also ich habe jetzt hier auch den Screenshot bewusst so gewählt, weil wirklich, wenn er sagt, Frontal 21 stellt es so hin, als seien die Rechten das einzige Problem, das Steam hat, dann macht er tatsächlich diese Airquotes, also er signalisiert, dass die Rechten eigentlich gar kein Problem sind und betont auf der anderen Seite dann auch nochmal, dass wenn man jetzt was gegen Rechtsextremismus zum Beispiel auf Steam machen müsste, dann müsste man aber auch was gegen die Antifa auf Steam machen. Die hat auch Gruppen dort. Das ist quasi ein und dasselbe oder zumindest auf demselben Spektrum. So, und man müsste eigentlich alle Meinungen zulassen. Zu Tim Held muss man auch sagen, dass er schon mehrfach vor Gericht stand wegen Volksverhetzung, weil er antisemitische Berichte, Witze ganz, ganz lustig fand und das auch so seinen mehr als 1 Million Followern so weitergegeben hat in der Vergangenheit. Hat er auch Berichte oder kleine YouTube-Videos gemacht, wo er sich sehr positiv zu politischen Positionen, zum Beispiel der NPD, äußert. Das hat er Jahre später dann so sehr halbgar versucht, wieder zurückzunehmen. Also es ist insgesamt eine Person, die sich einerseits so in der Mitte wähnt und als Liberaler, Libertärer gibt, aber eben dadurch sich leicht einfangen lässt und eigentlich manipulieren lässt durch die Strategien der neuen Rechten. Was man dann eben auch daran sieht, dass Alex Malenki auf Twitter sich quasi herzlich bei ihm bedankt für seine Position und ihm so Respekt zukommen lässt, so weil er im Prinzip die Drecksarbeit der neuen Rechten erledigt für sie. Dadurch, dass viele quasi eigentlich eher aus der Mitte kommende YouTuber diesen Bericht eben auch sehr negativ betrachtet haben, auch sehr tendenziös betrachtet haben, sich natürlich dann auch stark ausgewirkt auf die generelle Rezeption des Beitrags. Der ist jetzt tatsächlich sehr streitbar. Das ist jetzt nicht der beste Beitrag über Rechtsextremismus in der Gaming-Kultur, den es je gab. Es gibt viel legitime Kritik, die man haben kann. Aber wie man hier sieht, das Verhältnis von 2000 Daumen hoch zu 60.000 Daumen nach unten spiegelt zumindest meiner Ansicht nach nicht die eigentliche Qualität des Beitrags wider. Wie gesagt, er ist nicht perfekt, er macht Fehler. Hier wurde aber ganz klar eben diese gegenkulturelle Strategie erfolgreich angewendet und es wurde geschafft, von rechts eben das Stimmungsbild so zu kippen, dass eben eine ganz klare Ablehnung überhaupt dieser Idee entstanden ist, dass es ein Problem mit Rechtsextremismus geben könnte in der Gaming-Kultur. Und man muss eigentlich nur so ein bisschen unter dem Video unterscrollen, um eigentlich sofort die Kommentare zu sehen, die eigentlich relativ unmissverständlich aus dem rechten Feld kommen und eben so die typischen Felder ansprechen, wie man müsste jetzt mal die Zwangsgebühren abschaffen und sich generell einfach lustig machen über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist einfach ein sehr beliebtes Ziel der neuen Rechten.
Ihr hört hier auf Radio Frei einen Vortrag von Christian Huberts über Jugendkultur in digitalen Räumen und Möglichkeiten der Einflussnahme von rechts. Nach der Musik geht es weiter mit der Vorstellung verschiedener Strategien der extremen Rechten in digitalen Räumen, zuerst mit der Strategie der Gegenkulturinszenierung.
In dieser Folge halten die identitäre Bewegung und andere Bewegungen aus dem Rechtsspektrum natürlich nicht davon ab, sich dennoch dann immer wieder auch als Opfer zu inszenieren. Also das ist quasi die zweite Säule dieser Gegenkulturinszenierung. So, sie sind einerseits die authentische, bessere Kulturangebote machen, und auf der anderen Seite sind sie immer die, die halt die armen Opfer sind von Zensur, von staatlicher Unterdrückung. Heimatdefender wurde zum Beispiel bei der Plattform Steam eben dann gerade nicht veröffentlicht. Aus unbekannten Gründen wurde das Spiel gelöscht von Steam. Es ist, wie gesagt, nicht ganz klar, warum das passiert ist. Viele Menschen haben das Spiel gemeldet, haben Steam geschrieben, dass es bitte nicht veröffentlicht werden soll. Genauso gut ist es aber auch möglich, dass die identitäre Bewegung das selbst wieder runtergenommen hat, um eben diese Inszenierung von wir werden zensiert von Steam zu befeuern. So, auf der eigenen Webseite ist es immer noch frei verfügbar. Also es ist jetzt durch diese Sperrung auf Steam jetzt nicht völlig aus dem Bewusstsein verschwunden und aus der Öffentlichkeit, aber die Reichweite ist schon arg eingeschränkt. Genau. Und sie verhalten sich eben immer wieder gegen jede Form der Kritik an ihnen und ihrer Ideologie dadurch, dass sie sich dort als Opfer inszenieren, eines unfairen, staatlichen, gedankengesteuerten Mainstreams. Genau, und zuletzt äußert sich eben dieses Verständnis als Gegenkultur eben auch in breiten Querfronten, insbesondere so zu den parlamentarischen Bereichen des Rechtsextremismus. Eben wurde ja auch schon angesprochen, dass jetzt die AfD jetzt offiziell beobachtet wird durch den Verfassungsschutz. Und es gibt natürlich auch große Verknüpfungen zwischen der AfD und zum Beispiel den Spielentwicklern von Heimatdefender. Hier sieht man Björn Höcke mit einer Tasse des Spiels. Er ist auch selbst eine Figur in dem Spiel. Man kann ihn dort treffen. Das heißt, da gibt es auch Kooperationen, inhaltliche. Das heißt, man bildet eben auch Querfronten so in dem eigenen Verständnis als Gegenkultur. Kevin Michalczyk von der Jungen Alternative Sachsen-Anhalt macht zum Beispiel auf Twitter auch Werbung für den Heimat-Jam, also diesen Game-Jam, der identitären Bewegung. Und es gibt natürlich auf Steam zum Beispiel auch Seiten der Alternative für Deutschland. Die sind, die nennen sich offiziell, die machen eher einen so halb inoffiziellen Eindruck. Die AfD-Gruppen auf Steam, da erkennt man halt auch schnell, dass da im Prinzip dieselben Leute unterwegs sind, die auch auf der Seite der identitären Bewegung unterwegs sind. Teilweise sind die Administratoren dieselben. Genau, wie man so an dem etwas augenzwinkernden Bild mit Björn Höcke sieht, spielt Humor eben eine große Rolle, auch in Heimatdefender, selbst dort, wo quasi klare ideologische Positionierungen stattfinden, sind sie immer mit so einem Augenzwinkern versehen. Also man trifft dann in dem Spiel zum Beispiel auch den Hutbürger, der dann eben wettert über den Linksfaschismus und man weiß erstmal nicht so genau, wie ernst muss man das nehmen, ist das Satire? Was wird jetzt hier vermittelt? Und das ist eben auch eine sehr gut beobachtete Strategie, so aus der neuen Rechten, dass immer wieder mit Bildern, mit Symbolen, mit Codes, mit Meme gearbeitet wird, die eben sich nicht klar einordnen lassen. Also sowas wie Pepe, der Frosch und seine Variation, der einfach erstmal irgendwie harmlos wirkt. Es ist halt ein Frosch, ein Comic von einem Frosch. Was soll daran schlimm sein? Aber genau mit dieser Unklarheit, mit dieser Unsicherheit wird gearbeitet, dass man sowas dann eben als Chiffre benutzt und sich dann immer wieder distanzieren kann von der eigenen geäußerten Ideologie, auch der eigenen geäußerten Hasssprache, indem man sagt, das ist ja eigentlich nur ein Witz. Auch ein sehr gutes Beispiel ist das Okay-Zeichen, was eigentlich auch mal so als Witz so aus der Sphäre von 4chan und 8chan lanciert wurde, wo gesagt wurde, haha, damit veräppeln wir jetzt so ein bisschen die überempfindlichen Linken, weil wenn wir denen erzählen, das wäre jetzt ein Symbol für weiße Vorherrschaft, dann machen die sich lächerlich. So, und es ist auch tatsächlich so, es ist natürlich ein völlig gebräuchliches Zeichen irgendwie unter Tauchern, aber auch so im Alltag. Gleichzeitig wird dieses Symbol jetzt aber eben auch benutzt, unter anderem vom Christchurch-Attentäter während der Gerichtsverhandlung. Also was die neue Rechte strategisch hier produziert, ist Symbole zu schaffen, die quasi völlig doppelbürdig sind, die je nach Kontext in zwei Richtungen funktionieren und so auch funktionieren sollen. So das Okay-Zeichen ist kein Zeichen für weiße Vorherrschaft, aber in manchen Kontexten ist es das dann eben doch. Und die neue Rechte kann oft dann selbst einen Frame vorgeben und sagen, ihr macht euch doch alle lächerlich. Der Mann hat halt nur irgendwie gezeigt, dass es ihm okay geht. Das hat doch nichts mit unserer Ideologie zu tun. Aber genau diese Uneindeutigkeit ist eben das Ziel. Genau, das Problem ist auch, dass diese Art von Humor eben auch nicht nur unter Rechten praktiziert wird, sondern eben auch ja, sehr prominente YouTuber wie PewDiePie eben mit so einem Humor, der versucht, grenzüberschreitend zu sein und dadurch eben ganz klar eben auch rassistische, antisemitische Hassbotschaften aufgreift, eben immer wieder auch die Arbeit der neuen Rechten macht, indem er dazu beiträgt, eben ja, diese Weltanschauung zu normalisieren. Hier sehen wir einen Videoausschnitt von ihm, der eben sehr negativ aufgenommen wurde, wo er quasi über einen Bezahldienst im Internet zwei Inder bezahlt hat, dass sie quasi live dass er ein Video von sich aufnehmen, wie sie ein Schild hochhalten, auf dem Death to all Jews steht, so als Witz. Also er war selbst davon überzeugt, dass das einfach provozierender Witz ist, mit dem er zeigen wollte, wie verrückt eigentlich so die moderne Netzwelt ist, was da alles geht. Aber natürlich schafft er damit ein Stück weit eine Normalisierung. Diese Art von Humor wurde dafür auch stark kritisiert. Disney hatte einen Vertrag mit ihm, der wurde dann aufgelöst. Also es gibt schon so ein bisschen Gegenwind. Aber gleichzeitig nutzt die neue Rechte dann eben auch diesen Gegenwind wieder für ihre Gegenkulturinszenierung und sagt, der junge Mann hat doch nur einen Witz gemacht, jetzt lasst ihn doch mal in Ruhe. Das ist Humor, das ist Satire, alles halb so wild. Genau, und kleiner Hinweis, natürlich haben wir das auch in unserem deutschen Mainstream. Es ist jetzt nicht nur das, was die Jugendkultur betrifft. So zuletzt der Fall Lisa Eckert hat er gezeigt, dass bestimmte Formen von Humor eben uns vor eine große Herausforderung stellen, zu entscheiden, wie wir damit umgehen. So, ob wir das jetzt im Rahmen der Satire sagen, das ist irgendwie eine angebrachte Form von Humor oder verletzt das Grenzen, brauchen wir irgendwelche neuen gesetzlichen Bestimmungen dafür? Müssen wir das kulturell lösen, wie wir damit umgehen? Müssen wir es einfach tolerieren? Das ist halt das Gefährliche auch an dieser Humorinstrumentalisierung durch die neuen Rechten, dass es sich nicht gut trennen lässt vom Mainstream des Humors und eben an andere Diskurse sich andockt. Die neue Rechte macht natürlich auch viele Angebote, quasi sich selbst zu involvieren, aktiv zu werden. So im Spiel kann das so aussehen, dass im Ladebildschirm dazu aufgerufen wird, lokal einzukaufen und irgendwelche vor Ort patriotischen Projekte zu unterstützen, Kinder zu produzieren. Alles Dinge, die Geschmäckle haben, aber erstmal relativ harmlos wirken. Im Spiel findet man aber zum Beispiel auch Sammelgegenstände, Bücher, sogenannte Kaplaken, eine Buchreihe aus dem rechten Verlag Antaios, die sich eben ganz klar mit rechter Ideologie auseinandersetzen, wo das Spiel eben auch schon so ein Involvement-Angebot macht. So, wenn euch interessiert, was hier stattfindet, dann kauft diese Bücher in diesem Verlag und da lernt ihr dann mehr über Ethnopluralismus und Metapolitik. Es gibt eine lange, jetzt schon eine sehr lange Tradition von Entwicklungen in der Gaming-Kultur, wo massiv es gelungen ist, junge Menschen, vor allen Dingen Männer, zu organisieren, zu instrumentalisieren für ja eigentlich antiprogressive Bewegungen. So ein Beispiel, was viel zu groß ist, um es hier in Gänze aufzugreifen, ist die Gamergate-Bewegung, die 2014 entstanden ist und eigentlich ja verstanden werden kann als eine Art antifeministischen Backlash einer großen Gruppe von Gamern, die sich eben von der Idee, dass Computerspiele sich weiterentwickeln müssen, dahingegen, dass sie diverser sich gestalten, dass sie mehr Gruppen berücksichtigen, dass sie mehr Leuten Zugang zur Gaming-Kultur geben sollten, eben daran aufgerieben hat und in diesem Kontext eben auch stark instrumentalisiert wurde von ganz klar rechten Bewegungen, also so rechte Medien wie der Daily Stormer in den USA haben sich zum Beispiel auf Gamergate positiv bezogen. Das Online-News, die Online-News-Seite Breitbart hat auch versucht, über Gamergate zu ihrer Ideologie mitzuverbreiten, das einfach positiv aufzugreifen. Das heißt, es gibt ein großes Potenzial innerhalb der Gaming-Kultur, gerade unter jungen Männern der Gaming-Kultur, sich eben vereinnahmen zu lassen für solche Bewegungen. Und das wird eben auch immer wieder versucht. Vor einigen Jahren zum Beispiel am Beispiel von der Trollgruppe Reconquista Germanica, die immer wieder auf Twitter zum Beispiel versucht haben, bestimmte Hashtags zu kapern, bestimmte gesellschaftliche Diskurse gezielt nach rechts zu verschieben. Ist eine Gruppe, die auch selbst sich verstanden hat, quasi als Gruppe von Gamern und LARPern, also Live-Rollenspielern, und zum Beispiel auch auf Steam gezielt gesucht hat nach Leuten und dort Angebote gemacht hat, die eben auch nicht waren, kommt her, wir sind hier alles Nazis und machen Nazi-Dinge, sondern eher, kommt her, wir sind eine große Gruppe, hier könnt ihr über alles reden, alle Themen des Lebens, wir haben eine große Präsenz, machen gemeinsame Projekte. So, es wirkt halt erstmal relativ nett, diese Angebote. Reconquista Germanica hat sich offiziell aufgelöst vor 2 Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, aber natürlich sind diese Strukturen und eben auch diese Strategien des Involvements in Kampagnen eben bestimmte quasi als linker Mainstream wahrgenommene Ereignisse und Institutionen nach wie vor präsent. Jetzt ganz aktuelles Beispiel von letzter Woche, wo ein Panel stattfand auf Twitch, wo sich auch über Rechtsextremismus im Gaming unterhalten wurde von der Computerspielakademie. Und was eben passierte, war, dass einmal die Webseite der Computerspielakademie durch eine Distributed Denial of Service Attack quasi vom Netz gekickt wurde, man nicht draufgehen konnte und eben auch die Entwickler von Heimat Defender aufgerufen haben, sich diesen Twitch-Stream anzugucken und dort dann eben massiv im Chat gestört wurde. Einerseits durch Provokationen, ganz klare Beleidigungen und Hate Speech, aber eben auch durch subtilere Formen, wie quasi der scheinbare Versuch zu diskutieren, der dann aber immer wieder in den Kreis geführt wurde, bis hin dazu, dass quasi die Rechten sich als People of Color ausgegeben haben, die monieren, dass dieses Panel zu weiß besetzt wäre und eben versucht haben, eben auch diese so eine Karikatur linker emanzipatorischer Bewegungen dort zu instrumentalisieren, um diesen Diskurs zu stören. Genau, auch auf Steam dann eben auch Angebote, die ganz klar in eine rechtsextremistische Richtung gehen, also wo dann Gruppen, Personen immer mal wieder verlinken zu im Rechtsextremismus sehr verbreiteten Medien, Büchern, Newslettern. Hier zum Beispiel eine Gruppe, die dazu aufruft, Siege zu lesen, quasi einen zum Buch destillierten Newsletter des amerikanischen Neonazis James Mason, der eben so eine Art weltweiten Rassenkrieg provozieren möchte. Genau, auch auf Steam zum Beispiel kann man als downloadbarer Gegenstand für ein Spiel das Buch The Turner Diaries, was auch bei vielen rechtsextremen Attentätern der letzten Jahre so zu den Inspirationsgegenständen herrschte. Ich habe das letzte Woche entdeckt, gemeldet bei Steam. Es ist nach wie vor immer noch abrufbar. So, die Plattformen sind da leider sehr langsam, diese Angebote, dieses Propagandamaterial unterzunehmen. Dabei sind die Turner Diaries sind seit 2006 auf dem Index der Bundeszentrale für politische Medien. Also es ist jetzt auch nichts, was umstritten wäre, ob das mal freie Meinungsäußerung oder so wäre. Steam macht Geschäfte in Deutschland, aber es ist halt dann oft sehr schwer, genau solche Gegenstände dort zu entfernen, weil da sehr intransparent und langsam gearbeitet wird. Genau, und wie gesagt, solche Angebote haben durchaus Wirkung. So jetzt im letzten Jahr wurde erst ein 23-jähriger Elektriker hier in Deutschland verurteilt, der anscheinend einen Anschlag geplant hatte und vernetzt war in der sogenannten Feuerkrieg-Division, die ein Ableger ist der amerikanischen Atomwaffendivision, die auf Steam ihren Anfang genommen hat und sich eben auf die Turner Diaries beruft und auch auf den Siege Newsletter. Also es sind wenige Fälle, aber es gibt eben die Fälle, wo diese Materialien eben auch ihre Wirkung entfalten.
Das war ein Vortrag von Christian Huberts über das Thema Jugendkultur in digitalen Räumen und Möglichkeiten der Einflussnahme von rechts. In einem Fazit zu seinem Vortrag benennt Huberts auch mögliche Gegenstrategien zur rechten Einflussnahme im digitalen Raum. Dazu zählen die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit im Internet, das konsequente Deplatforming rechter Akteure, eine aktive Community-Pflege, zivilgesellschaftliche Aufklärung über rechte Online-Strategien und eine anerkennende gesellschaftspolitische Teilhabe für Jugendliche und junge Erwachsene. Eine Stelle, deren Engagement gegen rechte Tendenzen innerhalb der Gaming-Community besonders hervorzuheben ist, ist die Initiative »Keinen Pixel den Faschisten«. Wenn ihr euch also weiter mit dem Thema der extremen Rechten im digitalen Raum beschäftigen wollt, sei euch deren Internetseite unter www.keinenpixeldenfaschisten.de empfohlen. Und auch Christian Huberts hat einen Blog, der sich mit Themen rund um die Gaming-Kultur beschäftigt. Diesen findet ihr unter www.christianhuberts.de. Demnächst könnt ihr einen weiteren Vortrag der Tagung Rechte Strategien in Jugendwelten auf Radio Frei hören. Dabei redet Dr. Kemal Bosei über die grauen Wölfe, ein unterschätztes Phänomen und seine Auswirkungen auf die Jugendsozialarbeit. Die genaue Sendezeit findet ihr auf www.radio-frei.de.